Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka herzlich willkommen an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem Rückblick auf das Literaturjahr 2025. 25 Minuten stehen uns dafür zur Verfügung, es wird also sportlich. Also ein notgedrungen kursorischer Blick, in dem wir versuchen werden, ein paar literarische Highlights in Erinnerung zu rufen und ein paar wesentliche Linien und Tendenzen des literarischen Lebens zu skizzieren. Und wir, das verrät schon, ich werde nicht allein auf das ausklingende Literaturjahr schauen, sondern meine Kollegin Maike Albart ist mit mir im Studio und ich bin sehr gespannt auf ihren Blick auf das Literaturjahr 2025. Guten Tag.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wenn wir mal mit den beiden Buchmessen beginnen, in Leipzig und Frankfurt, die sind ja so ein bisschen ein Rahmen für das Literaturjahr. Und wenn man da durch die Messenhallen geht, dann kann man ja vielleicht auch so ein bisschen was ablesen, was symptomatisch oder grundsätzlich etwas erzählt über das Literaturjahr und vielleicht auch über die Buchbranche. Wie haben Sie das in diesem Jahr wahrgenommen?
In Leipzig, muss ich sagen, stehen ja die Leser so sehr im Vordergrund. Da ist immer ein großes Gewühl, da hatte ich den Eindruck, die Stimmung ist lebhaft, es gibt die Preise, die verliehen werden, es gibt den feierlichen Auftakt im Gewandhaus mit der Verleihung des Preises für europäische Verständigung. Also da ist viel los und das hat so eine ganz aufbruchsfröhliche Stimmung. Mhm. In Frankfurt war ich doch erschüttert und auch erschrocken, weil mir da auffiel, wie leer es geworden ist. Vor allem auch in den internationalen Hallen. Da fehlt es überall an Ausstellern. Da sind ganze Verlage weggebrochen. Stattdessen sind die Agentenstände sehr groß geworden oder sie stechen jetzt mehr hervor. Also da merkt man schon, dass sich die Stimmung gedreht hat und dass auch dort jetzt mehr diese ganz Comic-Geschichten an Gewicht gewonnen haben, Manga, Events und natürlich auch diese New Adult-Bereiche. Mhm. Und da habe ich den Eindruck, dass sich die Verlagsbranche jetzt fast so ein bisschen wie ein Junkie an diese Bereiche anheftet, weil man von dort noch Umsatz generieren kann.
Mir ist es auch aufgefallen, die Gänge in Frankfurt sind auch breiter geworden. Also da war sehr viel mehr Luft und es gab eben eine eigene Halle für New Adult oder zum Beispiel beim Kiepenheuer und Witsch Verlag. Da gab es auch innerhalb des Verlags so eine kleine Ecke nochmal, die auch so lila türkis glitzerte, weil Kiwi jetzt seit einiger Zeit auch so einen extra Imprint für New Adult hat. Nun ist es aber ja so, dass das Prinzip der Querfinanzierung, also dass man Bücher, die vielleicht marktgängiger sind, die ein breiteres Publikum finden, schon seit jeher in Verlagsprogramme auch in großem Maßstab aufgenommen hat, um damit dann die Titel, die vielleicht nicht so ein großes Publikum finden, aber literarisch wertvoll sind, querfinanziert. Ist Ihr Eindruck denn, dass sich da doch graduell und grundsätzlich etwas verändert hat jetzt gerade oder sich etwas verändert im Moment mit diesem Fokus auf New Adult?
Ja, ich glaube schon, dass sich da etwas verändert, weil das jetzt gerade ganz aktuell die tatsächlichen Verhältnisse vernebelt. Es ist schon seit etlichen Jahren so, dass die Verlage sagen, das Mittelfeld bricht weg. Also wenn Surkamp keine Allende im Programm hat oder wenn C.H. Beck keinen großen Bestseller im Sachbuch hat. Da gab es ja dann mal Überraschungen, auch mit Ewald Fried zum Beispiel vor ein paar Jahren. Dann wird es schwierig, weil diese Querfinanzierung nicht mehr so funktioniert, wie man es gewohnt war. Und mit dem New Adult Phänomen kann man das jetzt eine Weile lang vielleicht noch bedienen. Aber gerade dieser Bereich, denke ich, ist gefährdet, dann vielleicht auch stärker von der KI übernommen zu werden. Es ist jetzt noch herstellerisch relativ aufwendig, diese Bücher zu machen und auf den Markt zu bringen, weil die ja auch immer so besonders aussehen sollen mit ihren gefärbten Seiten und sehr bunt aufgemachten Einbänden. Aber vermutlich wird das dann alles zusammenbrechen. Und da bin ich doch sehr skeptisch, ob sich da dann nicht irgendwann die bittere Rechnung zeigen wird und ganz neu nachgedacht werden muss über die Finanzierung von Verlagen. Ich glaube, etlichen Verlagen geht es nicht besonders gut. Und gerade im Moment versucht man das jetzt jetzt noch so ein bisschen zu schlucken und zu sehen, auf welchem Niveau man sich dann einpendeln kann. Aber gerade die größeren Häuser haben ja auch eine Fülle von Angestellten und müssen ganz bestimmte Kosten jeden Monat auch aufbringen.
Lassen Sie uns auf einen kleinen, aber sehr traditionsreichen Verlag schauen, von dem es in diesem Herbst eine traurige Nachricht gab, eine bedauernswerte Nachricht, nämlich der Bärenberg Verlag. Das ist eine Nachricht, die auch Sie persönlich betrifft. Sie sind nämlich mit verschiedenen Büchern, mit Literatur, Kulturgeschichten über Neapel, Turin, Rom, auch Autoren dieses Verlags. Und Heinrich Bärenberg, der Verleger, hat in diesem Herbst bekannt gegeben, dass er seinen Verlag nicht weiterführen wird, nicht selbst und auch keinen Nachfolger gefunden hat oder finden möchte. Was bedeutet dieses Ende dieses Verlags für Sie als Autorin, aber auch für die Verlagslandschaft?
Ja, mich erfüllt das einerseits mit großer Wehmut, weil es wunderbare Bücher sind, die bei Heinrich von Bärenberg erschienen sind, die sehr sorgfältig aufgemacht waren, auch in der Herstellung. Da muss man Antje Haag und Beate Zimmermann erwähnen. Das sind die Herstellerinnen und die sich um die Schrift gekümmert haben. So etwas ist größtes Handwerk und es gab ja immer einen Leineneinband, das Papier ist großartig, die ganze Fotogestaltung sehr liebevoll gemacht, aber solche Bücher sind äußerst teuer in der Herstellung. Und das ist ein Problem. Das Papier ist sehr viel teurer geworden. Es gab ja auch eine große Papierknappheit. Darüber haben wir viel diskutiert auf der Buchmesse. Und das schlägt sich jetzt alles nieder. Und es ist auch bei Bärenberg so, so hat mir das der Verleger erklärt, dass es jedes Jahr oder jedes Programm eigentlich ein besonders gut verkäufliches Buch geben muss. Das ist bei Bärenberg zum Beispiel Christine Wunicke gewesen mit Wachs, die ja auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand, schon mehrfach. Sie verkauft sich immer sehr gut. Oder Adania Shibli, ihr Buch über den Konflikt zwischen Palästina und Israel, das auch für viel Aufsehen gesorgt hat, vor 2 Jahren schon. Meine Bücher sind auch ganz gut gegangen für die Verhältnisse, wie sie heute sind. In der Regel so 5000 Stück. Das ist ein gutes Ergebnis. Und ich war sehr, sehr zufrieden mit dem Verlag. Und das ist auch die andere Seite. Ich bin sehr glücklich, dass ich 4 Bücher bei Heinrich von Bärenberg machen konnte. Das empfinde ich schon als ein großes Privileg. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen und Heinrich von Bärenberg hätte verkauft an einen inhabergeführten Verlag. Aber diese Verlage, zu denen zum Beispiel C.H. Beck oder Waldstein gehören, haben im Moment gar nicht die finanziellen Kapazitäten. Und in diesem Fall hat Heinrich von Bärenberg dann entschieden, dass er den Verlag schließt. Und damit geht eine Ära zu Ende und es ist sicherlich eine Zäsur.
Welche Bedeutung spielt denn Ihrer Wahrnehmung nach das Feuilleton in diesem ganzen Zusammenhang? Wenn ich jetzt mal ein Beispiel herausgreife, eine der erfolgreichsten Autorinnen im Jahr 2025 war Caroline Wahl, Bestseller-Autorin, die jetzt ihren 3. Roman veröffentlicht hat, die Assistentin jetzt bei einem neuen Verlag, bei Rowohlt. Und die wurde meiner Wahrnehmung nach auch in den großen Feuilletons, in der SZ, in der Zeit nicht nur sehr positiv besprochen, sondern auch sehr raumgreifend. Und traditionell könnte man ja auch sagen, was sich gut verkauft, dem muss man nicht noch im Feuilleton Platz geben, sondern so ein Buch kann alleine schwimmen. Ist das etwas, was sich vielleicht auch gerade ganz grundsätzlich wandelt und dann nochmal diese Entwicklungen, die Sie jetzt eben beschrieben haben, für den Buchmarkt verstärken?
Ja, das ist auch mein Eindruck. Ich habe die Rezension aus der Zeit mitgebracht. Das ist praktisch eine ganze Seite über Caroline Wahl, die wie so ein It-Girl präsentiert wird, auch mit großem Foto. Und natürlich wäre das nicht notwendig. Dieses Buch funktioniert sowieso. Man hätte es, fände ich, auch mit 10 Zeilen bedenken können. Aber das ist etwas, was die Feuilleton-Chefs oder vielleicht auch die Chefredakteure nicht mehr wollen. Denn sie wollen so eine ganz andere Art der Berichterstattung. Sie wollen angeblich vorne dran sein an den Pop-Phänomenen und biedern sich dadurch sehr an. Und das empfinde ich als einen großen Verlust, wirklich als einen Niedergang. Ich muss dazu sagen, dass Bärenberg immer sehr gut behandelt wurde von den Feuilletons. Trotzdem, Caroline Wahl, die für 1 Million Euro den Verlag gewechselt hat, für einen 2-Buch-Vertrag und sich von ihrem Agenten, den sie bisher hatte, getrennt hat, braucht diese Art von Unterstützung nicht. Oder wenn man sie bespricht, finde ich, hätte man das auch auf einem höheren literaturkritischen Niveau tun können und zum Beispiel mal ihre Sprache genauer analysieren. Also ich habe dieses Buch dann tatsächlich gelesen, weil ich neugierig war. Und ich kenne auch ihr Debüt, das hatte noch so eine gewisse Dringlichkeit. Da hat man so eine Kraft gemerkt, das war schnoddrig. Das hat auch vom Sujet so, eine Schwesternschaft wird da ja geschildert und soziales Prekariat etwas gehabt. Aber dieses hier, das ist eine Mobbinggeschichte. Die Fabel hat man in 3 Sätzen erzählt. Und es hat eine belanglose Metaebene, die bei mir auch so etwas wie ein Verlegenheitsgefühl erzeugt hat, als hätte die Autorin voller ästhetischer Ratlosigkeit dagesessen und hätte Zeilen schinden müssen. Das hätte man wirklich nicht so groß besprechen müssen. Und es tut mir auch leid für die Autorin, weil sie sich reinsteigert in so ein Popphänomen. Sie wird selber dazu. Gut, das macht ihr auch Spaß, sie scheint das zu zelebrieren. Nur, dass das ganze Feuilleton da mitmacht, das bestürzt mich schon. Und da zeichnet sich für mich eine ganz neue Entwicklung ab.
Maike Albert, lassen Sie uns mal gucken auf die Literaturpreise des Jahres 2025. Die strukturieren ja auch so ein Literaturjahr am öffentlichkeitswirksamsten oder zumindest auch am schärfsten kritisiert oder debattiert werden die Preise, die zu den beiden Buchmessen verliehen werden zum Auftakt. Einerseits der Preis der Leipziger Buchmesse in den Kategorien Belletristik, Sachbuch, Essayistik und Übersetzung und andererseits der Deutsche Buchpreis. Wenn wir jetzt mal nur auf die Belletristik in Leipzig gucken und auf den Deutschen Buchpreis. Was sind denn das für 2 Bücher, die da ausgezeichnet wurden und wie passen die vielleicht auch oder passen sie vielleicht gerade nicht in diese Entwicklung des Buchmarkts oder des Feuilletons, die Sie jetzt gerade beschrieben haben in den vergangenen Minuten?
Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber gerade wenn man die beiden sich nochmal im Zusammenhang anschaut, ich habe Dorothee Elmiger, die Holländerin, erst jetzt gelesen, begeistert muss ich sagen, ich bin dem komplett verfallen, weil das ja so eine ganz düstere Geschichte ist, dieses Dschungelhafte, die jungen Frauen, diese Schauspielerin und die Schriftstellerin, die sich in diesen vermutlich brasilianischen Dschungel hineinbegeben und davon fast verschluckt werden und dem verrückten Theatermacher folgen, so ein Milo Rau-Typ ist das eigentlich. Das hat etwas ganz Existenzielles, das hat mich sehr fasziniert, obwohl es absolut rätselhaft ist. Ein ganz schmales Buch, alles im Konjunktiv. Das fand ich herausragend, auch wegen der sprachlichen Gestaltung und wegen der Form, dieses sehr Indirekten. Das wird ja alles dann noch von der Schriftstellerin auf einem Podium vermittelt. Und dazu dann im Gegensatz Christine Bilkau, Die Halbinsel, das ist im Vergleich sehr betulich. Es ist sehr eindimensional erzählt. Es hat immerhin diese Elemente der Beziehung. Auch das ist ein Unterschied ins Positive jetzt gefasst zu Caroline Wahl, weil sie schon mehr in der Lage ist, Bilkau diese Tochter-Mutter-Beziehung auszugestalten. Da gibt es mehr Psychologie, da gibt es auch stärker spürbare Abgründe. Aber mir war es doch viel zu schlicht und ich habe die Geschichte schon fast wieder vergessen. Es ist insgesamt etwas belanglos und auch ein bisschen farblos.
Ja, so ging mir das auch. Christine Bilkau hat für Die Halbinsel den Preis der Leipziger Buchmesse gekriegt. Das war so ein bisschen ein verhaltener und auch ein bisschen irritierender Auftakt des Literaturjahrs.
Ja, das fand ich auch. Das war auch schade, weil es sehr viel stärkere Bücher gegeben hätte in dem Frühjahr. Und ich habe es sehr bedauert, dass da die Jury nicht ein bisschen mutiger war und etwas anderes ausgezeichnet hat. Ich hätte zum Beispiel für Leipzig ideal gefunden, Annette Gröschner, Schwebende Lasten. Denn das ist ein Buch, das eine ostdeutsche Frauenbiografie erzählt, die fast das ganze Jahrhundert umfasst, also schon während der Nazizeit beginnt. Eine Blumenhändlerin, die sich irgendwie durchschlagen muss. Das hat so eine neue sachliche Konzentration besessen. Das waren Schlaglichter auf dieses Frauenleben. Gleichzeitig ist auch da von Gefühlsverarmung eigentlich die Rede. Diese Frau, die dann zur Kranführerin wird und ihre Familie immer durchbringt, mit großem Anstand, kann ihre Gefühle nicht ausdrücken, außer durch Blumen, die sie immer wieder an den Anfang der Kapitel dann setzt und die sie auch bindet, diese Hauptfigur. Also da gibt es so ein Element jenseits der Sprache. Aber das wäre ein tolles Buch gewesen. Es hat dann auch seinen Weg gemacht, dieses Buch, und war erfolgreich. Aber das hätte ich Annette Kröschner gewünscht.
Zumal Schwebende Lasten ja auch eine Geschichte Magdeburgs erzählt, die, ja, glaube ich, die wenigsten so im Blick haben, auch in dieser vollkommenen Zerstörung, die ja auch eine Zäsur in dem Leben dieser Frauenfigur ist, von der Annette Kröschner erzählt.
Ja, da haben Sie recht. Also das habe ich auch auf diese Weise noch nicht gelesen in den letzten Jahren, wie der Bombenangriff, der große Bombenangriff auf Magdeburg geschildert wird. Und das bringt diejenigen, die so in meiner Generation geboren sind, auch dazu. Ich habe tatsächlich mit meinem Vater darüber geredet, sich das nochmal erzählen zu lassen, der diesen Bombenangriff miterlebt hat als kleiner Junge. Und dass sich das so eindringlich vermittelt. Die Hauptfigur, die Heldin, verliert ihren Sohn. Hannah Krause muss mit ansehen, wie ihr Sohn vom Pflaster beim Feuersturm praktisch verzerrt wird. Also es ist eine grausame Szene, die aber auch großartig, auch sprachlich geschildert ist, ohne das in irgendeiner Form zu sehr auszuschlachten. Da läuft es einem wirklich kalt den Rücken runter. Und gleichzeitig ist es ein wirklich sehr, sehr guter Roman, der auch immer wieder leichtere Momente hat und sehr viel Sozialgeschichte der DDR vermittelt, wenn zum Beispiel die Kranführerin oben auf ihrem Kran zur Toilette muss oder beobachtet, was unten alles stattfindet, während sie dort oben hockt und da dann auch Thomas Mann liest und solche Dinge treibt.
Ich springe jetzt noch einmal zu Dorothee Elmiger, die für die Holländerinnen, Sie haben gerade über dieses Buch erzählt, was ja auch wirklich so eine wilde Reflexion über die Möglichkeiten des Schreibens und des Erzählens überhaupt ist. Dorothee Elmiger hat ja nicht nur den Deutschen Buchpreis gewonnen für dieses Buch, sondern auch den Bayerischen Buchpreis und den Schweizer Buchpreis. Und als dieser Roman im Sommer erschienen ist, im August war das, und ich ihn gelesen habe, habe ich vermutet, oh, das wird ein Buch, was es vielleicht schwer hat, wahrgenommen zu werden, weil es ja eben erstmal auch sehr abstrakt klingt. Der Witz daran ist, dass es ein unglaubliches Leseerlebnis ist, weil es so anschaulich und so sinnlich ist und einen wirklich körperlich regelrecht recht angeht. Aber war Dorothee Elmiger und auch die Rezeption dieses Buches für Sie auch die Überraschung des Jahres 2025?
Es war eine große Überraschung. Von Dorothee Elmiger hatte man sich vorher schon viel versprochen. Also auch ihre letzten Romane waren breit diskutiert worden. Und ich finde, es ist auch auffallend, dass jetzt ausgerechnet so ein Buch ausgezeichnet wird. Es ist so, als wolle man nochmal aufmerksam machen auf das, was Literatur eigentlich ausmacht. Nämlich dieser ästhetische Überschwang, also die Möglichkeit, auch etwas zu gestalten, sprachlich, und dadurch fiktionale Welten zu erschaffen und das ernst zu nehmen als Herausforderung und eben nicht eins zu eins irgendeine Mobbinggeschichte abzupinseln. Und das finde ich bei Dorothee Elmiger auch, und es freut mich, dass sie diese vielen Preise gewonnen hat, denn sie ist sicherlich ein Buch eher für erfahrene Leser. Aber gerade durch die Preise wird sie vielleicht dann doch mehr Verkäufe auch generieren können und wird dadurch auch bei viel mehr Leuten auf dem Geschenketisch gelegen haben, vermute ich. Und das finde ich sehr schön. Man muss sich natürlich drauf einlassen und braucht vielleicht 20 Seiten, um reinzukommen. Neben Dorothee Elmiger war für mich aber die große und faszinierende Lektüreerfahrung Jonas Lüscher, Verzauberte Vorbestimmung, der den Rabe-Preis des Deutschlandfunks gewonnen hat, also auch an unser Haus gebunden ist. Das war, glaube ich, das Buch, das mich bis jetzt am meisten verfolgt und mit dem ich immer noch beschäftigt bin.
Ich habe vor Weihnachten nochmal mit dem Hansa Verlag, wo Dorothee Elmiger erschienen ist, und übrigens auch Jonas Lüscher, telefoniert, um nach diesem Erfolg, auch nach dem Verkaufserfolg des Romans zu fragen, weil Dorothee Elmiger und auch Jonas Lüscher ja in eine schwierige Zeit gekommen sind mit ihren Büchern. Dorothee Elmiger vor allem, weil im Herbst wurden die Verlage ja heimgesucht von einer großen Druckereikrise. Das heißt, dass Bücher nicht in dem Maßstab und vor allen Dingen nicht in der Geschwindigkeit, die üblich war, nachgedruckt werden konnten. Und das ist natürlich gerade für so etwas wie den Deutschen Buchpreis, wo man eigentlich, wenn man auf der Longlist oder spätestens auf der Shortlist steht, ganz dringend nachdrucken muss, damit die Bücher eben auch zu kaufen sind. Ich erinnere mich an den Abend der Verleihung des Deutschen Buchpreises, da habe ich mit dem Hansa-Verleger Jo Lendle gesprochen und er hat gesagt, jetzt sind gerade keine Bücher da. Mittwoch, also übermorgen, kriegen wir 10.000, am kommenden Montag nochmal 100.000. Also hat wirklich richtig dazu aufgefordert, dass man wartet. Jetzt vor Weihnachten waren verkauft von Dorothee Elmiger 170.000 Hardcover und 10.000 E-Books. Also doch eine stattliche Summe.
Das freut mich. Das ist ja ein großartiges Ergebnis. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet und das finde ich ganz, ganz toll.
Lassen Sie uns noch auf zwei Preise gucken, die noch sehr viel prominenter sind als der Preis der Leipziger Buchmesse und der Deutsche Buchpreis, nämlich der Büchner-Preis, der Georg-Büchner-Preis und der Literatur-Nobelpreis. Das sind aber ja Preise, die gemeinhin eher nicht so stark diskutiert werden, sondern auf die mit Würdigungen reagiert wird. In diesem Jahr hat den Georg-Büchner-Preis Ursula Krechel bekommen und den Literatur-Nobelpreis der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai. Wie bewerten Sie diese beiden Entscheidungen? Sind Sie zufrieden damit?
Ja, ich bin überaus glücklich. Es sind tolle Entscheidungen. Beide sind wirklich herausragende Schriftsteller. Ursula Krechel hat mich sehr, sehr gefreut, weil sie ein großes Werk hat und auch in verschiedenen Genres zu Hause ist. Sie ist ja Lyrikerin, eine hervorragende Essayistin. Gerade hat sie Herzasthma des Exils herausgebracht, ein schmaler Band, der sehr gut in unsere Zeit passt und sich mit Migration beschäftigt, aber eben auch ihre großen dokumentarischen Romane, zum Beispiel Landgericht oder auch Shanghai fern von wo, das war der erste in der Reihe. Also sie hat sehr viel vorzuweisen und bei ihr finde ich so schön, dass sie so ein feines Gehör hat. Mhm. Sie ist jemand, der sehr genau achtet auf Stimmungen. Sie hat ein fantastisches Sprachgefühl und sie kann diese Stimmungen dann festhalten in Figuren. Sie kann Zeitgeschichte erzählen. Es ist immer wieder die Nachkriegsgeschichte, auch die Kriegsgeschichte des Zweiten Weltkrieges, die sie sich vornimmt. Es ist die Verfolgung und Ermordung der Juden oder auch der Roma und Sinti, das war ja auch in dem Buch Drehschwindel ein Thema. Und das tut sie auf eine sehr eigene Weise. Und sie tut das mit einer großen Unbeirrbarkeit. Also sie hat so ein literarisches Projekt, an dem sie schon ihr ganzes Leben festhält. Und das finde ich einfach fantastisch. Das ist ganz großartig und sehr bewundernswert. Und für mich ist sie eine strahlende Figur. Und ich finde auch, dass sich da in den Feuilletons ein bisschen was verschoben hat. Denn früher hat man diese Entscheidung auch sehr breit diskutiert. Das erinnere ich, dass auch der Büchner-Preis oft mit Für und Wider, auch beim Nobelpreis, vorne auf der Titelseite besprochen wurde. Auch das hat sich ein bisschen verschoben. Und László Krasznahorkai, den habe ich, muss ich zugeben, gekannt. Ich hatte das ein oder andere gelesen, aber nicht intensiver. Und den habe ich jetzt erst entdeckt. Und das ist für mich auch ein ganz herausragender, ganz besonderer Schriftsteller.
Es sind ja vor allen Dingen beides auch Schriftsteller, also eine Schriftstellerin, ein Schriftsteller, die politische Bücher schreiben, aber diese Politik wird über Sprache erzählt, also auch über die Form. Bei Ursula Krechel, die ja jetzt in ihrem jüngsten Buch auch über das marode Werden, das Zerbröseln des Rechtsstaates erzählt, die ist Lyrikerin und das Lyrische merkt man in dieser Sprache und merkt man auch daran, dass es in diesem Buch auch immer wieder um die Frage geht, wer hat die Macht zu erzählen, wer erzählt über wen, wer kann Bedeutung zuschreiben. Und das bricht sie durch ihr auch sehr lyrisches Schreiben in der Prosa immer wieder auf. Und gleiches bei László Krasznahorkai, der ja ein entschiedener Gegner Orbáns ist und in seinem jüngsten Roman jetzt auch wieder die Umtriebe der Rechtspopulisten angreift und das aber auch eben in so schwingenden Satzkaskaden, die sich auch gegen jede Form der Verhärtung zur Wehr setzen.
Ja, László Krasznahorkai war für mich jetzt wirklich nochmal eine Entdeckung. Auch deswegen habe ich mich über die Verleihung gefreut, dass er den Nobelpreis bekommen hat, denn er hat auch bei ihm, das merkt man auf den ersten Seiten eigentlich eines jeden Romans, so etwas ganz Drängendes in der Art, wie er die Welt mit Sprache fasst, wie er auf milde Weise von der Apokalypse erzählt und vom Niedergang des Sozialismus. Der ist auch komisch. Das, finde ich, ist eine wirklich große Gabe von László Krasznahorkai, dass er sehr viel Humor hat inmitten dieser Verderbnis und inmitten dieser Verwerfungen, dass er davon erzählen kann und eben auch so eine metaphorische Größe immer wieder erlangt und gleichzeitig aber an seinen Figuren bleibt und sie uns nahe bringt. Und man kann es wunderbar lesen. Es ist nicht so, dass man denkt, das halte ich gar nicht aus, weil es so furchtbar ist und so düster und so grauenhaft. Nein, es ist großartige Literatur, einfach ein Weltentwurf, der etwas sehr, sehr Packendes hat.
Maike Albart, ich danke ganz herzlich für diesen Rückblick auf das Literaturjahr 2025.
Es war mir ein großes Vergnügen.
Und wenn Sie noch weiter lesen möchten, dann können Sie auch in unsere Audiothek schauen. Da haben wir Ihnen die besten 10 Sachbücher, unserer Meinung nach die besten 10 Romane, die besten 10 Kinderbücher, die besten 10 Krimis zusammengestellt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit zwischen den Jahren. Nutzen Sie die fürs Lesen. Kommen Sie gut ins Jahr 2026. Hier geht es jetzt weiter mit Deep Science und es geht unter anderem um Dostojewski und die Frage, wo seine Visionen herkamen. Mein Name ist Wiebke Poromka. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut.